This is the beat jar of the year.
Detektor FM Beat mit Dirk Justus.
Ja, so sieht's aus. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Sommerspecial in unserer kleinen Hip-Hop-Familienshow. Diesmal werfen wir einen Blick auf die 1990er Jahre, von dem einen oder anderen auch als das goldene Jahrzehnt des Hip-Hop bezeichnet. Golden deshalb, weil es kaum eine Zeit gab, in der so viel Kreativität auf Vinyl und CD gebracht wurde und weil Hip-Hop in diesem Jahrzehnt endgültig den Durchbruch schaffte, unter anderem in kommerzieller Hinsicht. Es wurde cool und schick, Hip-Hop zu sein. Auf all das wollen wir in den nächsten knapp 60 Minuten schauen. Darüber spreche ich auch gleich mit meinem Kollegen Jörg Wachsmuth vom Black Music Portal rap2soul.de, einer, für den sich die 1990er Jahre dann definitiv gelohnt haben in Sachen Fame und Geld, ist MC Hammer. Der eine oder andere Hardcore-Purist wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mit den Augen rollen, aber es ist dafür mitverantwortlich, dass später im Jahrzehnt einige MCs Trainingsanzug gegen Sakko tauschten und auf einmal poppige Melodien in Rap-Songs auftauchten. Damals wurde MC Hammer verlacht, mittlerweile zollen ihm viele Respekt, denn er hat die Tür zum Pop für den Hip-Hop weit aufgestoßen. Hier ist der Mann mit den weiten Pluderhosen, den teuren Anzügen und den krassen Moves. Hier ist MC Hammer mit der Rap-Ballade Have You Seen Her aus dem Jahr 1991. Ja, vielleicht sucht er sie jetzt immer noch. MC Hammer, Musik aus der Bay Area mit Have You Seen Her aus dem Jahr 1991. Hier bei Detektor FM Beat. So sieht's nämlich aus. Im letzten Monat haben wir uns mit dem Hip-Hop in den 1990er Jahren befasst. Damals steckte diese Kultur noch in den Kinderschuhen. Ein Jahrzehnt später wird Hip-Hop so langsam erwachsen. Der Rap stürmt die Charts. Die MCs legen den Trainingsanzug in die Ecke und tauschen ihn gegen Sporttrikots oder Anzüge. Und die Turnschuhe haben auf einmal wieder Schnürsenkel. Viel Bling-Bling und etliche Rapper, Producer und DJs werden zu Multimillionären. Hip-Hop wird so langsam Mainstream. Aber dieses Jahrzehnt ist auch geprägt von Zank und Streit. Wer macht den besseren Hip-Hop, der Westen oder der Osten? Auch in diesem Monat steht uns dafür mein Kollege Jörg Wachsmuth vom Black Music Portal Rap to Soul Rede und Antwort zu diesem Jahrzehnt, zu den 1990er Jahren. Jörg, was ist denn typisch 1990er Jahre Hip-Hop?
Ich habe letzten Monat ja darauf hingewiesen, ab 88 wurde aus der Old School die New School.
Genau.
Und wir haben einfach den Gangster-Rap gehabt. Mhm. Ab den 90ern wurde das Ganze irgendwie ernster. Es wurde krimineller, es beschäftigte sich mehr mit vielleicht auch ein Stück weit mehr mit Politik, mhm, und es waren ernsthafte Konflikte, die am Aufkeimen sind. Also ich sage einfach mal Namen in den Raum wie Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Jungle Brothers, KRS-One, die natürlich die Zeit massiv geprägt haben.
Es gab dann ja auch viele R&B-Künstler, die begannen in den 1990ern wie Hip-Hop-Musiker zu klingen, beziehungsweise taten sich da mit Hip-Hop-Musikern zusammen. Stichwort auch so ein bisschen New Jack Swing. Warum war das so? Wollten die soften Jungs und Mädels auch dann auf einmal Straße sein? Weil da gab es dann schon so einen Bruch. In den 80ern gab es halt die R&B-Künstler wie Lionel Richie und die Hip-Hop-Leute, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben wollten. Und in den 90ern verschwamm das. Wie würdest du das einordnen?
Ich würde sagen, wir haben ja gesagt, in den 80ern, das war so die Teenie-Zeit,
ja,
und nun ist der Hip-Hop herangereift, ist jugendlich geworden und geht natürlich in der Gegend rum und schaut sich um, so brautschaumäßig vielleicht irgendwie, ja, ein bisschen. Und da sind natürlich die R&B-Künstler, die aus einer ähnlichen Ecke kommen, aus einer ähnlichen Zivilisation, also oder auch aus einem Kulturraum, wenn man das so will, natürlich die idealen Partner. Man entdeckt, dass man die Rap-Musik, dass man die Raps prima kombinieren kann mit der R&B-Musik und dass das alles super klingt und zusammenpasst, dass ein Song wie California Love von Tupac halt einfach besser klingt, wenn zwischendurch auch noch sowas ähnliches wie Gesang bei ist.
Genau, von Roger
Troutman. Also diese Kombination,
genau. Ja. Es gab ja in den 1990ern, und du hattest es vorhin schon gerade erzählt, Hip-Hop wurde ernster und es wurde auch so ein bisschen krimineller. Und dann gab es ja diesen Konflikt zwischen dem Osten und dem Westen. Wie hast du das damals auch als Journalist wahrgenommen, zwischen der Tupac-Konflikt, Biggie-Konflikt, Bad Boy versus Death Row und so weiter?
Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie das eigentlich entstanden ist, dass ja, dann...
Das weiß, glaube ich, niemand so genau.
Zum Schluss ist. Ja. Es kann auch niemand mehr nachvollziehen. Wir haben jedenfalls East Coast und West Coast gehabt. Der Hip-Hop ist aus New York gekommen, ist in der Bronx erfunden worden, das die East Coast. Und in den 90er Jahren hat die East Coast stark an Bedeutung verloren. Von der West Coast kam die Musik, also Compton zum Beispiel, Oakland, California, halt einfach deswegen auch California Love von Tupac, der ja eigentlich ursprünglich auch aus New York stammt, aber dann halt sein Durchbruch dann irgendwie mit Dr. Dre halt in der West Coast gehabt hat. Und dieser Konflikt, der da entstanden ist, der hat sich irgendwie hochgeschaukelt. Wahrscheinlich haben sie musikalisch angefangen, sich so ein bisschen zu bekämpfen. Und die im Westen haben gesagt, auch guck mal, wir sind viel besser als die im Osten und sowas. Und irgendwann ist einfach der Punkt erreicht gewesen, wo es dann eskaliert ist. Also 1996 dann mit dem Mord an Tupac Shakur, der ja dann verstorben ist. Und kurze Zeit später Notorious B.I.G., der dann im Gegensatz zu Tupac der East Coast zugeordnet wurde.
Was glaubst du jetzt nochmal im Rückblick, welchen Einfluss haben die 1990er auf die heutige Hip-Hop-Generation? Weil das Jahrzehnt war ja schon sehr kreativ, muss man sagen. Hüben wie drüben, ob im Westen und im Osten oder vielleicht auch in den Südstaaten kamen dann auch die ersten Künstler auf. Was würdest du sagen?
Also es ist eine Menge passiert. Mhm. Also wir haben halt wirklich diese Entwicklung. Also wenn ich mir das angucke, Anfang der 90er Jahre hat die Black Music und damit auch der Hip-Hop in den Charts eine untergeordnete Rolle gespielt und es entwickelte sich dann ganz langsam, bis sie dann quasi kurz vor dem Jahr 2000 dann auf dem absoluten Höhepunkt gewesen sind.
Ja.
Es war in den Charts, war ja nur noch Hip-Hop, war ja nur noch R&B, also das, was wir als Black Music bezeichnet haben. Also insofern eine wirklich großartige Zeit. Und wenn du in dieser Zeit aufgewachsen bist, also wenn du halt mit einem Jam FM aufgewachsen bist, wenn du vielleicht vorher in den 80er Jahren gelebt hast, weiß ich was, in Berlin oder Mannheimer Raum, Frankfurter Raum, da wo die amerikanische Kultur gewesen ist, wo die US-Soldaten gewesen sind, ne? Dann hast du einfach diese Partys miterlebt. Dann bist du da hingegangen in die Clubs, dann hast du mit den GIs gefeiert, dann hast du diese Musik kennengelernt und du hast sie lieben gelernt, weil das wahnsinnige Partys gewesen sein müssen. Ich war halt nie dabei, wirklich, bei diesen Partys. Und diese Sehnsucht nach diesen Partys, nach dieser Zeit, glaube ich, prägt dann jetzt auch ganz stark dieses Back to the Roots, Back to the 90s.
Ja, das haben wir auch im letzten Monat schon angesprochen. Es gibt dann viele 80er-Hip-Hop-Partys, aber es gibt auch viele 90er-Hip-Hop-Partys. Ist das jetzt so eine Sehnsucht auch nach dieser kreativen Zeit, dass man sagt, Mensch, früher war es eigentlich doch noch ein bisschen schöner, als es heute war? Ich meine, es war vielleicht nicht so rau wie in den 80ern, nicht so improvisiert, aber es war trotzdem, hatte trotzdem noch irgendwie seinen Charme. Was würdest du sagen? Die vielen Partys und
es
so weiter.
Es hat alles seinen Charme gehabt. Ja. Es war mehr Underground. In den 80ern sowieso, in den 90ern war auch noch Underground. Aber da wurde auch langsam eingeführt, der Hip-Hop wird nobel. Der Hip-Hop ist ein großes Business. Also Größen wie Jay-Z, die dann irgendwann aufgekommen sind. P. Diddy, da ist Geld gewesen und wurde Geld gemacht. Und ich denke vor allem, P. Diddy hat ja dann mit seinem Bad Boy einfach mal den Style geprägt und gesagt, okay, wir machen das jetzt alles ein Stück schicker. Also die sind ja auf einmal in Anzügen aufgetreten und nicht mehr irgendwie in den Adidas und Klamotten da, die sie noch in den 80ern alle getragen haben. Es war mehr Erlebnis drin.
Ja.
Und vielleicht aus heutiger Sicht sagen manche, die Musik war besser.
Mhm.
Die Musik war nicht besser, sie war einfach anders. Und heute verbreitet sich Musik anders. Damals gab es das Internet nicht. Die Leute waren angewiesen auf Radiosender noch. Also das Internet gab es dann irgendwann schon, aber nicht so populär wie heute. Also ich habe die Musik nicht im Internet mir gesucht, sondern ich habe sie im Radio gehört. Dadurch habe ich vielleicht auch die Chance gehabt, gerade wenn ich Sender wie Jam FM oder Kiss FM in Berlin gehört habe, mehr mitzukriegen von der Musik, weil da mehr gespielt worden ist. Mehr Abwechslung. Heutzutage sage ich, okay, der Song gefällt mir und dann stellt mir mein Streamingdienst noch 3, 4, 5 weitere Titel vor, die sich genauso anhören. Und vielleicht ist da denn so ein bisschen das Stück bei, dass man sagt, okay, es wird alles gleicher.
Sagt Jörg Wachsmuth, Chefredakteur des Black Music Portals Rap to Soul, über das Phänomen 90s Hip-Hop. Und hier kommt jetzt eine Crew, die die 1990er mitgeprägt hat. Hier ist Gangstar mit Just to Get a Rap aus dem Jahr 1991. Just to Get a Rap von Gangstar, die es leider nicht mehr gibt, denn Rapper Guru starb im April 2010 an den Folgen einer Krebserkrankung.
Detektor FM Beat.
Gehen wir nun nach Deutschland, genauer gesagt nach Heidelberg, zu der Rap-Crew Advanced Chemistry. Sie gelten bei vielen Hip-Hop-Heads als Urväter des Deutschrap und nicht wie immer eigentlich vermutet die Fantastischen Vier. Advanced Chemistry wurden schon 1987 gegründet. Ursprünglich waren die Jungs mal zu fünft, davon blieben schließlich noch Toj, Linguist und Tony L übrig. 1991 gelang der Crew mit ihrer Single Fremd im eigenen Land der Durchbruch. Darin prangern die drei MCs den alltäglichen Rassismus in Deutschland an, vor dem Hintergrund ausländerfeindlicher Krawalle und Übergriffe Anfang der 1990er Jahre in Deutschland. Denn alle Mitglieder sind afrodeutscher bzw. italienischer Herkunft. Damit zog der Conscious Rap in den Deutschrap ein. Für viele gilt Toj auch als Erfinder des Deutschrap an sich, denn er war einer der ersten, der schon in den 1980er Jahren auf Deutsch rappte. Und hier sind die wahren Pioniere des Deutschrap. Hier sind Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land.
In der vierten Krawallnacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher.
Ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier!
Tja, auch über 20 Jahre nach diesem Track ist das alles immer noch sehr aktuell. Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land aus dem Jahr 1991 hier beim 90s Hip-Hop-Special bei Detektor FM Beat. Wir gehen jetzt ins Jahr 1992 und zwar an die Westküste der USA, genauer gesagt nach Compton bzw. Long Beach. Die Heads wissen es, jetzt geht es um Dr. Dre. Seine Hip-Hop-Karriere begann in den 1980er Jahren bei den Disco-Hip-Hoppern von der World Class Wrecking Crew und den Gangster-Rappern von N.W.A., wo er erfolgreich als MC und Produzent fungierte. Anfang der 1990er verließ Dre N.W.A., gründete zusammen mit Marion Suge Knight Death Row Records und produzierte einen der LP-Meilensteine der Hip-Hop-Geschichte, nämlich The Chronic. Theoretisch könnte man das ganze Album spielen, wir haben uns aber für die Single Nothing But A G-Thang von 1992 entschieden, die Dre zusammen mit einem gewissen Snoop Doggy Dogg performt. Ein dürrer, damals unbekannter Typ mit Rhyme-Skills und Fähigkeiten zum Storytelling à la Slick Rick. Und auch durch den Dogfather wurde The Chronic erst zum richtigen Meilenstein und Nothing But A G-Thang zum Blueprint des G-Funk. Soulige Sounds mit Keyboards und fetten Bässen gemixt mit 70er oder 80er Jahre R&B-Samples. Nothing But A G-Thang schaffte es sogar in die Rock'n'Roll Hall of Fame und das XXL Magazine erklärte den Track sogar zum Hip-Hop-Song des Jahrzehnts. Ich empfehle das Video zu diesem Track, bei dem Dr. Dre Regie führte. Es zeigt den typischen West Coast Hip-Hop-Lebensstil der 90er mit Party, Sport, Zigarette und schönen Frauen. Nothing But A G-Thang eben. Und hier ist G-Funk at its best, Dr. Dre featuring Snoop Doggy Dogg und Nothing But A G-Thang aus dem Jahr 1992 in unserem Beat 90 Special hier bei Detektor FM.
See you when PTO went in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this.
Der Doktor und sein Hufhund Dr. Dre und Snoop Doggy Dogg mit Nothing But A G-Thang aus dem Jahr 1992. Aus Los Angeles kommen die beiden. Ja, und wir bleiben ein bisschen an der Westküste und machen jetzt einen Abstecher nach Long Beach ins Jahr 1993. Wir wollen mit der Wahl dieses Tracks auch einem großen Künstler Tribut zollen, nämlich Nate Dogg. Denn am 15. März 2011 starb Nate Dogg mit nur 41 Jahren an den Folgen eines dritten Schlaganfalls. Nate verfeinerte mit seiner Soul-Stimme etliche Hip-Hop-Klassiker. Er arbeitete unter anderem mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mos Def, Pharoah Monch, Ghostface Killah oder Tupac und vielen, vielen anderen erfolgreichen Künstlern zusammen. Seinen größten Erfolg feierte Nate Dogg allerdings im Jahr 1993 mit seinem alten Kumpel Warren G und der Nummer Regulate für den Soundtrack zu dem Film Above the Rim. Das verhalf dem relaxten Westküsten-Hip-Hop-Sound mit dem Namen G-Funk endgültig zum Durchbruch. Chart-Erfolge für Gangster-Rap überall auf der Welt, Dres Halbbruder Warren G und Nate Dogg rappen bzw. singen unglaublich relaxed über die Erlebnisse einer Nacht in Long Beach City. Und Regulate wäre wohl nur halb so erfolgreich gewesen ohne Nate Dogs unverkennbare Stimme. Ich denke, ohne ihn und seine Erfolge hätten es viele Hip-Hop- und R&B-Crossover-Künstler wie Akon oder T-Pain viel schwerer gehabt. Also, show some love for Nate Dogg. Hier ist er zusammen mit Warren G. und Regulate. Wir hören den Jamming-Remix. Warren G und Nate Dogg mit Regulate im Jamming Remix. Im Hintergrund hörten wir noch Michael McDonald singen, von dem stammt nämlich das Original dieser Nummer. Ja, Anfang bis Mitte der 1990er regierte der Westen das Hip-Hop-Biss in den USA, aber trotzdem war der Osten nicht untätig. Eine Hip-Hop-Crew, die im Stile alter Kung-Fu-Filme auftrat, machte auf sich aufmerksam und stellte die Ehre der Ostküste wieder her. Die Rede ist vom Wu-Tang Clan und seiner Single Cream. Sie erschien im Frühjahr 1994 und stammte vom All-Time-Classic-Album Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Nachdem Anfang der 1990er Jahre der Westküsten-Sound G-Funk den Hip-Hop dominierte, konnte die Crew aus New York mit ihrem Style diese Dominanz brechen. New York City war zurück auf der Hip-Hop-Landkarte. Mastermind hinter dem Wu-Tang-Sound und somit auch hinter Cream war RZA. Der minimalistische, düstere Klang wurde das Markenzeichen des Clans, und zwar auf dem gesamten Album. Cream ist übrigens die Abkürzung für Cash Rules Everything Around Me. Und in diesem Track geht es um nichts anderes als um die tägliche Jagd nach dem lieben Geld. Das wird deutlich an der von Method Man gesprochenen Hook. Diese Zeilen lauten: Cash Rules Everything Around Me, Cream Get The Money, Dollar Dollar Bill Y'all. Diese Zeilen brannten sich auch in das Gedächtnis der Hip-Hop-Community und wurden von etlichen MCs übernommen. Gesampelt wird in diesem Song übrigens der Track As Long As I've Got You von den Charmels. Auf Cream rappen neben Meth auch Reg One und Inspector Deck. Alle Wu-Tang-Member wurden dann auch erfolgreiche Solokünstler, sei es Reg One, sei es Ghostface Killer, ODB oder wie sie alle heißen. Und hier ist der gesamte Wu-Tang-Clan mit Cream, Cash Rules Everything Around Me in unserem 90s Hip-Hop-Special bei Detektor FM Beat. Der mächtige Clan mit Cream, Wu-Tang in unserem 90s Hip-Hop-Special hier bei Detektor FM Beats. Wir gehen nun wieder an die Westküste, allerdings jetzt in die Bay Area. Aber es geht jetzt nicht um Too Short, E-40 oder Rappin' Forte, sondern um die Souls of Mischief aus Oakland, Kalifornien. Dass der Westen nicht nur G-Funk konnte, wussten wir spätestens seit Ice-T, Cypress Hill, den Alcoholics oder Del the Funky Homo Sapien. Und aus Dells Umfeld kamen Anfang der 1990er auch die Souls of Mischief. Die Jungs lernten sich schon in der Schule kennen und begannen schon in frühesten Jahren zu rappen. 1993 starteten Tajay, A-Plus, Opio und Festo, damals noch in der Highschool, das Projekt Souls of Mischief und veröffentlichten im gleichen Jahr ihr erfolgreiches Debütalbum 93 Till Infinity und die dazugehörige Single. Die Jungs kommen sehr entspannt daher, ohne Gangstergehabe, ihre Welt aus Mädchen hinterherschauend kiffen oder einfach nur abhängen, war vielleicht den meisten Jugendlichen dieser Zeit vertrauter als die Glamour-Welt eines Tupac. Das ist vielleicht auch das Geheimnis dieser Platte. Das Album 93 Till Infinity wurde im Jahr 1998 sogar vom US-Hip-Hop-Magazin The Source zu den besten 100 Rap-Alben gewählt. Auch in diesem Jahr bringen die mittlerweile zu Herren herangereiften 4 MCs aus Oakland ein Album raus. Es heißt There's Only Now. Und so viel kann ich versprechen, Tracks daraus werden definitiv bei Beat gespielt. Hier ist aber Material aus dem Jahr 1993. Hier sind die Souls of Mischief und 93 Till Infinity.
What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-Plus, and my man.
Ja, die Westküste kann auch anders. Souls of the Mischief mit 93 Till Infinity. Und jetzt wird's romantisch im übertragenen Sinne. Denn in den 1990er Jahren entdeckten zwei Black Music Genres ihre Liebe füreinander, nämlich Hip-Hop und R&B, das haben wir ja gerade schon im Interview gehört. Die Berührungspunkte aus den 1980er Jahren waren verflogen, beziehungsweise die Animositäten, und mit New Jack Swing wurde sogar eine Art Twitter-Genre geschaffen. Etliche Künstler galten zwar als Sänger, kleideten sich aber wie Rapper, unter anderem R. Kelly oder eben Mary J. Blige. Und Hip-Hopper und R&B-Künstler machten Tracks miteinander. Für mich persönlich einer der schönsten und zugleich coolsten Hip-Hop-R&B-Kollabos aller Zeiten ist I Love You von Smith & Wesson und Mary J. Blige. Eigentlich hatte Mary diesen Track 1993 erstmal solo aufgenommen, dann aber noch Tech & Steel dazu geholt und entstanden ist ein echter Klassiker der Black Music. Smith & Wesson sind auch unter dem Namen Coco Brothers bekannt. Die Jungs mussten nämlich ihren ursprünglichen Namen wegen eines Rechtsstreites mit dem gleichnamigen US-Waffenhersteller ablegen. Mittlerweile sind sie aber wieder unter ihrem alten Namen am Start. Kein Track spiegelt für mich so sehr den neuen Geist im R&B und Hip-Hop wider wie dieser Song hier. Ein Hip-Hop- und R&B-Song, der gänzlich ohne Techno-Beat, Autotune oder sonstigen Schnickschnack auskommt. Nur einfach jetzt ein Isaac Hayes-Sample, das Reimtalent zweier Rapper und die unvergleichliche Stimme von Mary. Hier sind Smith & Wesson und Mary J. Blige mit I Love You. R&B und Hip-Hop, zwei Genres entdecken ihre Liebe zueinander. Mary J. Blige und Smith & Wesson mit I Love You. Nun geht es um eine wahre Legende und zwar um keinen geringeren als Tupac und seinem Track California Love. Die Single stammt aus dem Album All Eyes on Me aus dem Jahr 1995. Der Rapper war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und wollte wieder durchstarten und unterschrieb beim Label Death Row. Die Musik und Texte von Tupac sind so vielschichtig wie sein Leben. So ist es auch auf All Eyes on Me. Er konnte sich auf der einen Seite für benachteiligte Frauen und Kinder einsetzen und auf der anderen Seite seine Rivalen und Gegner wüst beschimpfen, bedrohen und körperlich angreifen. Diese Zweideutigkeit zieht sich durch sein ganzes kurzes Leben. Einerseits Ghetto-Krieger, andererseits Schöngeist und Schüler der Baltimore School of Arts. Neben der Musik spielte Tupac auch in etlichen Filmen mit, unter anderem in Juice, Poetic Justice, Above the Rim und Gridlocked. Über den Mann gibt es eine Menge zu erzählen und das werden wir sicherlich noch in einem Special tun. Und leider wurde Tupac schon mit Mitte 20 aus dem Leben gerissen. Er starb am 13. September 1996 an den Folgen von Schussverletzungen. Wer ihn umgebracht hat, ist bis heute ungeklärt. Kurz vor dem Anschlag am 7. September in Las Vegas hatte Tupac einen gewissen Orlando Anderson mit mehreren Leuten verprügelt, weil der Mitglieder von Tupacs damaligem Label Death Row ausgeraubt haben soll. Anderson galt lange als Hauptverdächtiger, wurde aber 1998 in Los Angeles erschossen. Unklar ist auch, ob das Ganze wirklich mit der East Coast-West Coast-Fehde zu tun hat, deren Hauptbeteiligte Tupac und Notorious B.I.G. waren. Hier ist der Thug Angel Tupac Amaru Shakur mit California Love und gleich geht es um seinen größten Rivalen aus dieser Zeit. Ja, wenn einer weiß, wie man Party macht, dann Tupac Shakur. Das kann man wohl sagen. Das war ja mit California Love zusammen mit Dr. Dre aus dem Jahr 1995. Gerade hatte ich ihn schon kurz angedeutet, nun wollen wir uns genauer mit ihm befassen. Die Rede ist von The Notorious B.I.G. und seinem Track Juicy. Ebenfalls ein Meilenstein aus dem Jahr 1994. In diesem Song beschreibt Biggie seinen Weg aus der Armut im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn hin zum gefeierten Rap-Superstar. Vom Bordstein bis zur Skyline, wenn man so will. Gesampelt wird in diesem Track übrigens Juicy Fruit von der Funkband M2MA. Für den richtigen Klang sorgte bei diesem Hip-Hop-Klassiker Sean Diddy Combs und Poke von den Trackmasters. Die Single verkaufte sich über 5 Millionen Mal und sorgte sicherlich mit für den Erfolg von Biggies Debütalbum Ready to Die. Biggies Erfolg machte ihm aber nicht nur Freunde, das Death Row Camp um Tupac machte Stimmung gegen die erfolgreichen Kollegen aus dem Osten. Es gab Drohungen und Diss-Tracks, hüben wie drüben und führte somit zur eben genannten East Coast-West Coast-Fehde, an deren Ende zwei der größten MCs ihr Leben ließen. Denn nach Tupacs gewaltsamen Tod wurde auch The Notorious B.I.G. in Los Angeles ermordet. Am 9. März 1997 starb Biggie, nachdem er in seinem Wagen von 4 Kugeln in die Brust getroffen wurde. Christopher Wallace, so Biggies bürgerlicher Name, wurde nur 24 Jahre alt. Hier ist er nun, The Notorious B.I.G. und Juicy. Fuck all you hoes.
Get a grip, motherfucker. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing.
Notorious B.I.G. mit Juicy, das süße Leben eines Rapstars in den 90ern. Ja. Nach all dem vielen Testosteron wollen wir nochmal eine Deutsch-Rap-Pionierin ehren und ihr den Tribut zollen, den sie wirklich verdient. Die Rede ist von der Kieler Rapperin Cora E. Sie arbeitete in den 1980er Jahren als Krankenschwester in Heidelberg und begann Mitte des Jahrzehnts auf Deutsch und Englisch zu rappen. Somit kann Heidelberg als Wiege des Deutschrap bezeichnet werden. Denn Torch stammt auch aus dieser Stadt. Cora E.'s Musik und Texte wurden geprägt durch einen längeren Aufenthalt in New York und nannte Roxanne Shanté immer als ihr musikalisches Vorbild. Die gebürtige Kielerin war lange Zeit nur eingefleischten Fans ein Begriff. Spätestens durch Könnt ihr mich hören, ihrem Klassiker von 1993. Erst mit der Single Schlüsselkind wurde sie 1997 einem breiteren Publikum bekannt. Der autobiografische Track erlangte Kultstatus. Aber auch ein anderer Track ist typisch Cora E. Und zwar die Nummer Lügen, ihr kriegt mich nie. Aus dem Jahr 1998. Einer der ehrlichsten Hip-Hop-Tracks dieses Jahrzehnt von einer der ehrlichsten MCs. Bevor wir diesen Track spielen, möchte ich mich aber noch verabschieden. Eine Stunde Beat 90 Special geht jetzt zu Ende. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch diesmal gefallen. Der eine wird jetzt sicherlich fragen, wo waren Cypress Hill, wo Big L, wo Kool G Rap, wo Slick Rick, wo Ice Cube, wo Showin' AG und so weiter. Ich verspreche, dass auch diese Künstler gewürdigt werden und zwar in einem zweiten Teil über die 1990er Jahre. Den wird es geben, das verspreche ich hiermit. Ansonsten einfach in den regulären Sendungen unsere Klassik-Rubrik verfolgen. Ja, sollten Sie noch sonst noch was loswerden wollen oder eventuell einen Musikwunsch haben, einfach eine Mail schreiben und zwar an dirk.justus@detektor.fm oder uns bei Facebook, Twitter oder Google Plus folgen. Shoutouts gehen raus an Jörg Wachsmuth, an Andy Holzer, an Gregor Schenk, alle 90s Kids, an meine Frau Sandra und an meine Tochter Stella. Die nächste neue und reguläre Ausgabe von Beat gibt's am 30. September. Bis dahin senden wir immer dienstags die Wiederholung dieser Sendung. Am Mikro verabschiedet sich Dirk Justus. Bis demnächst und tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.